Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 568. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Herr Basti.
Gute und Grüße und trotz des Datums frohes neues Jahr.
Und Frau Patricia.
Hallo und dann sage ich auch nochmal frohes neues Jahr. Ich will ja auch nicht unhöflich sein.
Ja, dann sage ich das jetzt auch nochmal. Wir wünschen euch allen da draußen ein frohes neues Jahr. Möge das Jahr 2025 für euch und für die Eintracht maximal erfolgreich sein. Und wir haben in der Vorbesprechung uns die Frage gestellt, wie lange darf man denn noch ein frohes neues Jahr sagen? Wir sind nicht so richtig zu einer Entscheidung gekommen, glauben aber, dass es irgendwie so um, sagen wir mal, heute und bis Ende der Woche liegt. Falls ihr da eine andere Meinung habt oder es ganz konkret wisst, dann lasst es uns doch in den Kommentaren wissen. Bevor wir gleich über Dinge reden, die uns auch in der Vorbesprechung schon latent aufgeregt haben, wollen wir oder möchten wir die Gelegenheit nutzen und uns nochmal offiziell bedanken bei all denen, die uns im vergangenen Jahr 2024 so tatkräftig unterstützt haben. Sei es finanziell mit den verschiedensten Spenden, sei es regelmäßig oder einmalig, aber auch mit den Kommentaren, mit den Feedbacks, mit Empfehlungen, mit Bewertungen. Vielen, vielen Dank. Ihr helft uns einfach, dass wir hier dieses Produkt, was uns so am Herzen liegt, weiter durchziehen können. Und ja, falls ihr drüber nachdenkt, uns auch zu unterstützen, dann schaut doch mal auf eintracht-podcast.de vorbei. Da gibt's eine Supportseite und da haben wir die ganzen Sachen aufgelistet. So, und jetzt lasst uns über die Eintracht reden. Wir waren irgendwie so am Anfang unseres kurzen Vorgeplänkels eigentlich noch relativ entspannt. Und wenn ich mich so an die Folge Fußball 2000 vom Montag erinnere, da sagte auch ein Mensch, der da saß, ich glaube, es war sogar du, Basti, dass das alles ein total gechillter und entspannter Wintertransfer wird und dass man eigentlich gar nicht weiß, dass das jetzt schon angefangen hat und auch überhaupt nicht weiß, wie lange das geht, weil das alles irgendwie nicht so kritisch ist. Und dann kam gerade eben die Meldung, dass ein gewisser Herr Marmoush sich wohl mit intensiven Verhandlungen mit Man City befindet für einen Wintertransfer. Oder wie habe ich das zu verstehen, Basti?
Ich weiß es auch nicht genau, aber das ist das, was jetzt konkret irgendwie durchsickert. Marvin und ich hatten uns, glaube ich, noch über das Portal aus Ägypten lustig gemacht, was das schon prophezeit hatte. Die haben ja auch so getan, als wäre das schon sicher und der Vertrag schon unterschrieben. Das stimmt ja definitiv nicht. Ja. Aber jetzt melden sich auch andere Quellen, die von Verhandlungen zwischen Man City und Marmoush reden. Also keine Verhandlungen zwischen Man City und der Eintracht, sondern erstmal Verhandlungen zwischen Manchester City und Marmoush, was das betrifft. Und dann wahrscheinlich, wenn dann eine Einigung stattfindet, was gut sein kann, Man City an die Eintracht herantritt. Also es ist auf jeden Fall im Bereich des Möglichen und das habe ich ehrlich gesagt die ganze Zeit ausgeblendet. Ich habe natürlich damit gerechnet und im Endeffekt auch zu sagen, ja okay, das nervt zwar, aber jetzt haben wir irgendwie jede Woche irgendwelche Marmoush-Meldungen und der wechselt dreimal nach Liverpool und viermal zu Man City und noch einmal nach Saudi-Arabien und da. Und man kann sich halt darauf einstellen, dass es im Sommer passiert. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, war ich mental und emotional nicht auf so ein Muani-artiges Heckmeck jetzt im Winter vorbereitet. Überhaupt nicht. Ich hatte das Gefühl, boah, das geht eh eine Woche zu früh wieder los. Ich hätte gerne noch eine Woche irgendwie durchgeatmet, aber ja. Alleine, dass es jetzt wieder losgeht, plus englische Woche und jetzt noch diese elementaren Marmoush-Gerüchte, das ist ein bisschen zu viel für mich gerade, ehrlich gesagt, weil ich das jetzt auch irgendwie eine halbe Stunde vor der Aufnahme erst richtig gelesen habe und bin noch ein bisschen durcheinander, sage ich es mal so.
Ja, kann ich verstehen. Ich meine, war ja von allen Beteiligten eigentlich relativ klar kommuniziert, dass man eigentlich eher von einem langweiligen Transferfenster für die Eintracht ausgeht. In seinem Rückblick hatte das ja auch Markus Krösche nochmal bestätigt, dass man da eigentlich keine großen Aktivitäten hat und dass das eigentlich soweit alles geklärt ist. Aber klar, es ist natürlich, wenn so ein Club wie Man City da jetzt um die Ecke kommt, die auch, wenn man mal auf die Tabelle der Premier League guckt, schon auch so ein bisschen in Zugzwang sind, wenn die da oben irgendwie mit dabei sein wollen. Ob es jetzt allein dran liegt, dass die vielleicht noch einen Stürmer brauchen oder wie auch immer. Aber das hat natürlich schon eine Aussage, wenn so ein Club wie Man City da um die Ecke kommt und sagt, wir hätten dich gerne hier in unserem Kader, weil wir brauchen da einen. Das ist natürlich etwas, wo du dir schon Gedanken machst, zumal Marmoush ja auch gesagt hat, dass er eigentlich gerne über kurz oder lang in die Premier League wechseln wollen würde. Ja, Patricia, was ist so dein Take dazu?
Am liebsten gar keiner, ehrlich gesagt. Ich habe noch gar keine Kapazitäten. Ja. Ich bin ja auch schon seit einer Weile so, dass ich so Transferfenster so wenig wie möglich versuche, also nicht zu verfolgen, sondern so wenig wie möglich versuche, das an mich ranzulassen und dann halt erst Meldungen bewerte, wenn sie wirklich fix sind. Wenn dann der Verein sagt, hey, das ist jetzt passiert. Das geht natürlich nicht immer so easy und ich würde lügen, wenn ich das jetzt nicht verfolge und schaue und sage, oh Gott, aber was, wenn doch und so. Aber ich versuche es wirklich so weit wie möglich von mir wegzuhalten, weil mich das nervt und wie Basti jetzt auch sagt, vor allem zu diesem Zeitpunkt, dass ich irgendwie noch gar nicht reingekommen bin. Die Bundesliga ist noch nicht mal wieder losgegangen. Geht auch für mich, ehrlich gesagt, eine Woche zu früh los. Ich kann mir das, also.
Ich glaube, die geht für alle eine Woche zu früh los.
Ja, also das kam jetzt aus dem Nichts. Also du hast ja jetzt diese Feiertage gehabt und so weiter und so fort. Und dann, boom, ist die Bundesliga wieder da. Und dann ist es hier mit diesen Gerüchten auch noch. Und es ist ein bisschen wild. Plus, es ist ja nicht eine englische Woche. Da kommen jetzt, glaube ich, irgendwie, weiß nicht, drei englische Wochen am Stück oder so.
Ja.
Das wird eh schon anstrengend genug. Plus da dieses Gepokere jetzt, wo man nicht weiß, wo man jetzt dran ist. Oder am Ende lässt das irgendwie noch ein Spieler an sich ran oder so. Und das passt jetzt halt gar nicht in Kram. Und ich habe überhaupt keine Lust darauf. Aber wir können es nicht ändern. Es wird jetzt so oder so, auch wie Basti schon gesagt hat, es wird halt auch nicht abreißen. Das wird jetzt halt so lange, bis da irgendwie ein offizielles Statement kommt. Entweder man einigt sich auf einen Sommertransfer, man einigt sich auf einen Wintertransfer oder es gibt ein offizielles Statement, der bleibt hier und fertig, so, ne? Wenn, solange sowas nicht kommt, solange werden wir halt keine Ruhe haben.
Ja, also ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite finde ich es fast gut, wenn das jetzt schon anfängt und nicht erst irgendwie am 30. Januar, weil dann haben wir wirklich irgendwie so eine Moani-Wiederholung.
Jetzt was heißt denn jetzt? Dieses Spiel ist am Samstag. So, das ist doch genau das, wovor du Angst hast, passiert da gerade.
Ja, ich war ja noch nicht fertig. Das eine ist ja jetzt bezogen auf, okay, wenn man sich jetzt darauf einigen würde, dass man einen Wechsel vollzieht, dann hast du noch ein paar Tage Zeit, bis das Transferfenster schließt, um zu reagieren. So, das andere ist natürlich, und das finde ich maximal ungünstig, dass eben jetzt diese Spiele vor der Brust sind, wie Patricia ja zu Recht gesagt hat, mit englischen Wochen, wo ja auch wichtige Spiele auch mit Blick auf die Europa League da ist und so ein Spieler das ja auch nicht komplett abschütteln kann. Also wenn der da irgendwie die Nase lang gemacht bekommt von Man City, der kann das ja nicht komplett in diesen 90 Minuten ausblenden. Da kannst du mir erzählen, was du willst. Das hat Auswirkungen auf unseren Spielbetrieb, das ist mal vollkommen klar. Und das nervt mich maximal. Vor allen Dingen, dass man, das finde ich auch so ein bisschen eine Unart, dass man da jetzt mit dem Spieler zuerst redet und nicht mit dem Verein.
Okay, sorry, dann entschuldige ich mich, René, weil du noch ein schlimmeres Szenario an die Wand gemalt hast und ich bin schon nicht mal für das Softe bereit. Du hast jetzt auch noch so ein Moani-Ding an die Wand gemalt. Das hatte ich gar nicht im System. Zu sagen, dass sich das jetzt bis zum Redline-Day zieht und wir dann...
Das ist auch meine Befürchtung.
Oh, sorry, also gut, Also, da hat mein Gehirn gar nicht mitgemacht, weil das.
Kröscher hat in der Vergangenheit ja durchaus gezeigt, dass er da ein harter Verhandler ist. Und wenn ich jetzt Axel Hellmann richtig verstanden habe, in den.
Mein Gehirn das einfach ignoriert, das tut mir leid. Das will ich gar nicht aufnehmen.
In seinem Rückblick, wo er auch nochmal ganz klar ja gesagt hat, dass das Geld, was man aus diesem Moani-Transfer verwendet oder bekommen hat, zum Großteil auch damit verwendet hat, die Verträge mit den Spielern so zu gestalten, dass es keine Ausstiegsklauseln gibt, sodass man eben auch immer die Möglichkeit hat, da zu verhandeln. Ich gehe davon aus, dass wenn da wirklich ein konkreter Bedarf von Man City da ist und die nicht direkt irgendwie so verzweifelt sind, dass die da einen sehr hohen Betrag hinlegen, dass sich das Thema ziehen wird. Weil du musst ja schon irgendwie abwägen, was ist die Konsequenz, wenn du einen Marmoush gehen lässt, der unser Topscorer ist, der einfach der Antrieb ist für all unsere Offensivbemühungen. Das hat ja schon auch sportliche Auswirkungen. Das wirst du dir versilbern, wenn nicht sogar vergolden lassen.
Ja, und ich finde die Summe, die jetzt so durch die Medien geistert,
also wenn das 50
ist dann
Millionen
für mich
sind,
Quatsch. 70 habe ich jetzt gelesen.
Ja, wäre auch noch Quatsch.
Ist halt für mich Quatsch in dem Sinne, dass man sagt, du gibst den im Winter mitten in der Saison ab. Du hast doch die komplette Vorrunde vor der Nase. Du hast Ziele zu erreichen und es ist halt wirklich, ohne es zu übertreiben, einer der wichtigsten, wenn nicht der wichtigste Spieler bei dir aktuell im System.
Ja.
Da kannst du halt, also da, ich sag dir ganz ehrlich, unter 100 Millionen mache ich da halt schon mal gar nichts. So, dann, also ich ja sowieso nicht, aber ne, aus Sicht von, weiß ich nicht, Krösche. Und ich hoffe wirklich einfach, dass es da, dass da Mamouche ein fairer Player ist, dass er sagt, hey, ich weiß, ich habe Vertrag und wenn das dann erst im Sommer ist, dann ist es so und da jetzt irgendwie keinen Stunk macht, weil das ist natürlich Worst Case, dass der Spieler dann irgendwie anfängt zu streiken, aber sagen wir mal, das macht er nicht, dann haben wir ja eigentlich alles in der Hand, dann sagt Krösche, pass auf, wir können uns meinetwegen für den Sommer einigen, meinetwegen dann auch für, weiß ich nicht, 10, 15, 20 Millionen günstiger als jetzt vielleicht im Winter, weil ich finde, natürlich musst du im Winter einen Aufschlag zahlen.
Ja, yes,
hey. Ne? Dafür, dass du einfach nicht diese Zeit hast, Ersatz zu suchen und nicht diese Möglichkeiten, dass der Markt das einfach nicht hergibt.
Ja.
Entweder man einigt sich so oder, also, ne, weil ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass man sagt, jetzt im Winter schon wieder, ich lasse diesen Spieler gehen, obwohl es ja keine Ausstiegsklausel gibt, weil klar, irgendwann hast du natürlich diese Summe, die auf dem Tisch liegt, wo du sagst, da müssen wir jetzt wirklich überlegen, aber im Endeffekt gefährdet das halt wieder alle sportlichen Ziele, die du hast und ich weiß halt nicht, was für eine Summe da auf dem Tisch liegen müsste, dass es das einigermaßen irgendwie wieder ausgleicht.
Ja,
und ich weiß auch nicht, wie hoch geht dann City. Also die werden ja jetzt auch nicht sagen, gut, zahlen wir 250 Millionen Euro, weil einfach so, wir wollen das jetzt im Winter. Das werden die ja auch nicht machen.
Ja.
Deswegen bin ich gespannt, aber ich glaube auch, dass das halt so ein unglaublich nerviges Gepoker wird, von dem wir ja wieder am wenigsten mitbekommen, weil wir kriegen dann irgendwie von verschiedenen Quellen verschiedene Meldungen mit verschiedenen Ständen, mit verschiedenen Summen, die aufgerufen werden und dann puzzelst du dir irgendwas zusammen und hoffst einfach als Fan, dass am Ende das Beste für die Eintracht bei rumkommt. Und zwar wahrscheinlich, dass Mamouche bleibt und dann, ja, wahrscheinlich spätestens im Sommer dann weg ist. Aber mein Gott.
Ja, das wäre, glaube ich, das Fairste. Aber das Problem ist ja auch, dass City jetzt den Anschluss verliert. Also die brauchen ja jetzt irgendwie eine Lösung. Die brauchen ja nicht im Sommer eine Lösung. Ja, daher wird ja auch so ein Stück weit dann diese Thematik herkommen.
Es ist im Endeffekt einfach jetzt auch wieder so ein Spiel, wo die Eintracht nicht komplett mit am Tisch sitzt, sondern das ist ein Spiel, was die Eintracht auch bis zu einem gewissen Grad nur beobachten kann. Du hast jetzt diese Thematik, was mit Mo Salah und Liverpool ist. Da ist auch unsicher, warum verlängert er nicht, dann will er zu viel Geld, Liverpool will es nicht zahlen, bla 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 bla. Das heißt, da ist so eine Variable drin, dann hast du den Druck, der auf Guardiola und Man City lastet gerade und da hat René recht. Ich glaube, wenn die den holen, holen die den jetzt und wenn die ihn jetzt nicht bekommen, holen die einen anderen. Das heißt, dann wäre die Tür für Mamouche zu.
Das ist dem Spieler natürlich auch bewusst. Das heißt, er wird da ja auch reingehen und sagen, liebe Leute, das ist mein großer Traum.
So. Den Traum kann man ihnen auch nicht verdenken. Und ich glaube, Man City ist eine Sondersituation. Niemand hätte gedacht, dass die so eine Hinrunde spielen.
Nee.
Niemand hätte gedacht, dass Guardiola noch in irgendeiner Art und Weise sterblich ist. Und wenn sie ihn jetzt holen wollen und den mit Geld zuklatschen, weiß ich nicht, ob man ihm das verdenken kann. Auch im Winter.
Dem Spieler nicht.
Dem Spieler nicht.
Und ich weiß auch nicht. Und da kommt für mich jetzt der entscheidende Faktor. Wenn die Beträge stimmen, die man so hört, Sky redet von 50 bis 60, die Bild schlägt natürlich immer wieder schlagzeilenträchtige 10 Millionen drauf. Wenn sich das in dem Bereich bewegt, dann wäre mir das ehrlich gesagt zu wenig.
Ja.
Ja,
weil
definitiv.
Er hätte gedacht, okay, im Sommer geht er für 60 Millionen. Ich glaube auch, wenn er einigermaßen die Leistung jetzt bestätigt, dann wäre das marktgerecht 60 Millionen.
Ja.
Dann brauchst du aber diesen Zuschlag. Also dann müssen ab unter 75 Millionen würde ich als Eintracht gar nicht
anfangen. Nee, erstens Winterzuschlag, zweitens Premier League Zuschlag. Also ich finde das jetzt wirklich nicht
und drittens
hochgeholt,
Man City Zuschlag, Abu Dhabi
genau.
Zuschlag.
Genau, weil ich sag mal so, PSG hat auch für Kolo auf den Tisch gelegt und zwar zu Recht, weil die es halt haben. Dann musst du halt wirklich so Vereine, wenn die unbedingt diesen Spieler haben und brauchen im Winter und das jetzt sofort wollen, dann müssen die halt auch zahlen und dann muss es auch eine Summe sein, wo man sich vielleicht an den Kopf fasst, aber dann ist das eben so. Also das sind ja genau die Vereine, die du ausnehmen musst dann dafür.
Naja, also als erstes mal musst du natürlich auf jeden Fall einen Aufschlag draufpacken für, dass wir im Zweifelsfall auch, wenn wir einen Ersatz, und wir können ja gleich mal drüber spekulieren, was so Ersatzkandidaten sein können, wenn wir die jetzt irgendwo anders rausholen wollen, weil die sind ja dann auch im Zweifelsfall unter Vertrag, dann müssen wir da ja auch mehr zahlen. Also der muss auf jeden Fall schon mal safe drauf. Plus, du musst ja auch davon aus dann einkalkulieren oder versuchen zu berechnen, wenn du einen Mamouche ziehen lässt, was ist das Ziel oder was ist das erwartbare Ergebnis am Ende der Saison mit einem Marmoush und ohne einen Marmoush, und die Differenz, die musst du irgendwie in Geld umrechnen und da auch da draufschlagen. Weil, dass wir, ja, ich will jetzt nicht Leistungsabfall sagen, aber dass uns da am Ende des Tages bei den Ergebnissen irgendwas fehlen wird, das ist ja mal vollkommen klar, und das musst du versuchen, irgendwie dann in Geld da drauf zu hängen. Und ich glaube, das ist auch auf jeden Fall etwas, was du dem Spieler auch erklären kannst und sagen kannst, du pass auf, das sind die Risiken, die wir haben, das müssen wir da irgendwie draufkriegen, das kann der auch irgendwie verstehen. Ob diese, klar, ich bin da auch bei euch und sagen, Premier League und Man City oder auch andere Vereine, wo irgendwelche großen Geldgeber dahinter stehen, da kannst du nochmal irgendwie locker einen Fünfer oder einen Zehner drauflegen. Das dem Spieler zu erklären, oh, weiß ich nicht. Weil das ist
der
ja auch
halt
was.
Vertrag. Also klar musst du es dem Spieler erklären und klar, aber wenn das, also das Ding ist halt wirklich, will sein Berater, dass er streikt, dann wird er das machen, egal wie, wenn du ihn jetzt nicht gehen lässt. Oder ist er eben nicht so und respektiert das, weil im Endeffekt hast du dem Spieler gegenüber, klar willst du dem keine Steine in den Weg legen, klar weißt du, dass er Träume und Ziele hat und du willst das ja als Verein auch nicht verbauen. So, aber du hast auch eigene Interessen und die haben einen fucking Vertrag unterschrieben und klar, zählen Verträge vielleicht nicht, ne? Du kannst Leute rauskaufen aus Verträgen, wir kennen das Business, aber im Endeffekt ist das eben die Ausgangssituation. Du hast ja immer noch diesen Punkt gegen den Spieler in der Hand, dass du sagst, pass auf, wir verstehen das, aber wir brauchen dich auch und du hast einen laufenden Vertrag bei uns und es geht nicht, dass du uns im Winter wegbrichst, vor allem nicht für diese Summe, so.
Ja, also da hoffe
ich
einfach,
das ist der entscheidende Faktor.
Da hoffe ich einfach nur, dass man da zumindest von Seiten der Eintracht mit offenen Karten gegenüber dem Spieler agiert und das klar kommuniziert, inwieweit dann der Berater oder auch Man City dann noch irgendwie reinhängt, ist ja dann auch wieder so ein anderes Thema. Das ist ja auch sowas, was du dann an der Stelle auch noch als Faktor irgendwie mit berücksichtigen musst, dass dann da ja auch noch irgendwie ein Berater dabei ist, wo du auch nicht so richtig weißt, was der für ein Game da im Hintergrund noch irgendwie spielt.
Ja gut, aber der muss ja vorbereitet sein. Also ich glaube, dass sich das in der Hinrunde angedeutet hat, dass Marmoush diese Angebote bekommen wird und dass das auch in dem Plan drin ist, den er hatte. Ich glaube nicht, dass es ausgelegt war zu sagen, ich bleibe 5 Jahre bei der Eintracht. Das wussten wir, glaube ich, auch alle.
Ja, das war, glaube,
dass
das
auch
war klar.
Keiner dabei ist, der gesagt hat, boah, ich habe große Hoffnung, dass der über den Sommer hinaus bleibt. Jetzt hast du eine Freak-Situation, aber bei einer Freak-Situation müssen halt auch Freak-Preise gezahlt werden. Es tut mir leid. So, und das muss Man City auch wissen. Wenn die denken, dass sie den für 50 Millionen kriegen, würde ich als Eintracht halt nein sagen.
Ja.
Ich würde einfach eiskalt, nein, und das hat der Krösche gezeigt. Und anders als bei der Moani-Geschichte, wenn ich mich jetzt auf diesen absoluten Worst Case einlasse, und die bieten am letzten Tag 100 Millionen, dann mach's halt. Dann mach's halt, dann hast du 100 Millionen Euro, verschenkst die Rückrunde einigermaßen, hast aber schon Geld für 2 Champions League-Teilnahmen eingenommen und hast trotzdem, und das ist anders als in der Moani-Situation, nicht Jessica Ngankamp in der Hinterhand, sondern Can Uzun. Und Etikette ist auch noch da. So, das heißt, du könntest theoretisch gesehen auf Notaggregat mit den beiden vielleicht die Rückrunde bestreiten, würdest deine sportlichen Ziele mit Sicherheit ein bisschen gefährden, hättest aber 100 Millionen Euro in der Tasche. Aber für 50 kann man den nicht abgeben. Also, sorry. Das muss auch kommuniziert werden. Also, die Eintracht muss ja daraus auch lernen und sagen, ey, so eine Nummer wollen wir nicht mehr. Wir wollen handlungsbereit bleiben. Das ist der Preis. Macht auch nicht rum, ihr wollt den doch jetzt direkt haben. Ich meine, die Premier League ist ja auch, läuft noch so.
Ja.
Von daher fickt jetzt hier nicht rum. So, und im Endeffekt ist das Preisschild ab 75 Millionen und darunter geht's nicht. Und wenn ihr das meint, dann sagen wir, nee, dann, also ich glaube, dass man das irgendwie hinkriegen muss. Aber du hast auch was Richtiges gesagt, oder Patrizia hat es gesagt. Da ist man halt auch immer nur bedingt handlungsfähig. Wir stellen uns das immer so einfach vor. So, würden das dann machen, aber weiß ich nicht. Dann ruft der noch an und dann der Spieler sagt, ah, und die und bla und überhaupt. Das sind so viele Faktoren, die spielen da eine Rolle. Aber man kann halt nur hoffen, dass die Eintracht das smoother löst als mit Moani. Und das zeigt ehrlich gesagt auch schon unsere Abgestumpftheit, dass wir uns schon drauf einlassen, zu sagen, ja, da geht. Das ist schon dramatisch alles. Alter,
wie du
das
ja
ist ein Wahnsinn.
Zu Recht gesagt hast, dass der früher oder später.
Ja, aber jetzt im Winter den zu verlieren, wäre ein Drama. Das muss man bei alle Abgestumpftheit, die wir haben und wie wir plötzlich auch in Ablösesummen denken, ist ja selbstverständlich geworden so, ist ein Drama, dass du diesen Spieler im Winter verlieren kannst. So, und muss man halt auch mal aussprechen. Das ist ein Drama, auch wenn man gedanklich schon einen Schritt weiter ist. Also es ist, sage wie es ist, das ist Kacke, Alter. Das fuckt ja auch richtig ab.
Ja, wisst ihr, was auch richtig abfuckt? Dass es immer, also ich habe das Gefühl, dass es aktuell ständig bei der Eintracht, dass du dieses Ding hast, ja, da hätte man ja jetzt nicht mit rechnen können, dass Man City jetzt so performt und dass dann jetzt Pep Guardiola auch sterblich ist und dass die jetzt im Winter, diese ganzen Geschichten, wo man sagt, ja, da muss ja auch viel zusammenkommen, das ist jetzt natürlich eine Sondersituation, aber wie oft habe ich, also ich habe das Gefühl, ich habe das schon öfter gesagt und gehört im Eintracht-Zusammenhang in kürzester Zeit und das nervt mich so doll. Warum ist es denn jetzt immer, warum kann es denn nicht normal laufen und dann sagst du, hey, dann geht er im Sommer und ist alles gut, damit habe ich mich ja eh schon abgefunden. Ja. Dass er im Sommer weg ist, das, da bin ich ja das schon längst drüber hinweg.
Das ist es ja, man ist ja schon bereit, Abstriche zu machen, ne? Zu sagen, okay, ich genieße die geile Saison und im Sommer ist er weg. Das war ja früher, war es ja nicht so. Man ist ja schon einen Schritt weitergegangen. Und dann geht man schon diesen emotionalen Schritt und dann fängt es plötzlich an im Winter, Alter. Was ist das denn jetzt so? Das ist so, boah, das fuckt halt auch ab und das ist halt einfach auch kein emotionales gutes Zeichen, weil wir dann jede Hinrunde schon wissen, ja okay, eigentlich muss ich im System haben, sobald einer bei uns die ersten 3 Spiele geil ist, ist er 3 Monate später schon wieder weg. So, das ist schon ärgerlich. Das einfach so zu wissen und dass das jetzt einfach so passiert und dann liest man das und denkt so, ja klar. Jetzt haben wir den mal irgendwie ein halbes Jahr so kicken sehen und jetzt ist er einfach weg. Keine Ahnung, es ist eine nervige Geschichte und alles, was jetzt passiert, wird auch nervig werden. So, es wird Gerüchte um die Ablöse geben, es wird um den Zeitpunkt Gerüchte geben, es wird Gerüchte über seine Stimmung geben, über Stimmung in der Mannschaft, über den Nachfolger, über Gerüchte zu Nachfolgern und den Trainer und Krösche und bla. Es wird einfach in alle Richtungen wieder so eine aufgeheizte Diskussion geben, die einen ja im Alltag schon nerven.
Richtig schlimm, vor allem auch, wenn du so bedenkst, diese ganzen, also jetzt nicht nur das, dass dann da Medienberichte über Medienberichte und dann diskutieren ja alle mit und dann kommt ja noch dazu, dass ja eh schon gefühlt das halbe Fanlager in Aufruhr ist, weil jetzt eben die letzten Spiele nicht so geil liefen und dann dieses Mainz-Testspiel und das kommt ja jetzt noch oben drauf. Also da drehst du ja dann noch mehr durch. Dann gibt's ja irgendwie noch mehr Sorge von wegen, ja, und wenn das schon mit Marmoush passiert, was passiert? So, also das wird richtig, richtig anstrengend und darauf habe ich gar keinen Bock.
Zumal wir ja auch, was das Thema Rückrunden als Eintracht-Fans auch irgendwie gebranntes Kind sind. Muss man ja auch noch dazu sagen. Ja, also ich glaube auch diese ganze Thematik, die dich jetzt auch dich, Basti, so ein bisschen umtreibt, ist ja im Unterbewusstsein auch, dass man sowieso immer das Gefühl hat, Rückrunden bei der Eintracht sind irgendwie scheiße. Und jetzt war so diese leise Hoffnung da nach der Hinrunde, das wird jetzt alles nicht so schlimm wie in den letzten Jahren und das wird irgendwie eine gute Saison und wir halten endlich mal 34 Spieltage durch. Und dann kommt halt irgend so ein Hannebampel von außen und meint da jetzt noch irgendwie Unruhe reinbringen zu müssen. Und ich höre auch schon die Kommentatoren am Wochenende, wenn da irgendwas ist, von wegen Marmoush hat den Kopf nicht frei und dies und das und jenes. Boah, will ich doch jetzt schon wieder reinschlagen.
Ey. Es ist das. Und ich genau an diese Diskussion, die Patricia angesprochen hat, muss ich auch denken. So, die Leute verlieren völlig das Bewusstsein aufgrund irgendwelchen Testspielen gegen Mainz.
Es ist ein Testspiel.
Die haben nur gewartet, bis mal irgendwas wieder nicht ganz rund läuft,
ja,
um dann komplett wieder das Bewusstsein zu verlieren. Aber da ist ehrlich gesagt mittlerweile mein Vorsatz für dieses Jahr, die komplett zu ignorieren. In allen Bereichen, politisch, sportlich, eintrachtlich, alles. Weil am Ende muss man sagen, in den letzten Jahren haben diese Verrückten so viel Macht bekommen über öffentliche Diskurse und über eigene Gedanken auch, obwohl die halt einfach nur völlig geistkrank sind. So, und warum soll das bei meinem Leben eine Rolle spielen? Ich versuche mich davon echt fernzumachen. Ich werde mich wahrscheinlich bald auch bei Ex abmelden. Nicht aus den Gründen, warum alle das machen, sondern einfach, damit ich sowas nicht mehr sehe. Weil ich merke auch, dass ich selber das aufnehme und in meine Gedanken und in meine Formulierungen mit übernehme. Obwohl das völlig schwachsinnig ist. Weil im Endeffekt hat die Topmaler-Diskussion hat es gezeigt, die ist im Internet unglaublich heiß diskutiert worden. Aber im Stadion hast du nicht viel Rumoren gesehen. Mhm. Es gab keine Pfiffe gegen den, keinen Topmöller-Rausrufe. So. Das heißt, klar gab es Zweifel an Topmöller, aber nicht in dem Ausmaß wie diese ganzen Verrückten. Und ganz im Ernst, ist mir auch egal, ob ich den nächsten Shitstorm kriege, die sind verrückt. Das sind einfach Verrückte, die da die ganzen Insights machen und bla und diskutieren. Und ich habe das gesagt und ich kenne den. Und Leute, die sind verrückt. Und ich will nicht mehr, dass die in meinem Leben eine Rolle spielen. Deswegen, das wird aufgeregt genug werden jetzt. René hat es gesagt, das wird auch von den Kommentatoren und Krösche wird befragt. Aber diejenigen, an die Patricia und ich da gedacht haben, auf die kann man keine Rücksicht nehmen, was das betrifft, weil das Leben wird in Frankfurt auch weitergehen, wenn der wechselt.
So ja, ist es klar, leider. Aber du wirst dieses Ding jetzt in jeder Ecke wird das irgendwie hochkommen. Ich meine, ne? Am Ende des Tages sind ja die sich rund um den Fußball irgendwie medial bewegen, finden solche Situationen, für die ist es ja quasi ideal, da jetzt die 48. Breaking News irgendwie rauszuhauen. Also da kannst du ja quasi jetzt dich schon drauf vorbereiten, dass es stündlich auf Sky die nächsten 2 Wochen irgendwelche Sondersendungen geben wird. Ich weiß nicht, vielleicht gibt's noch irgendeine Tagesthemen-Sonderfolge in der ARD 90 Minuten lang, wo dann wieder irgendwer eingeladen wird. Keine Ahnung, Martin Kind wird befragt zum Wechsel von Marmoush und sonstigem Kram. Kannst du dir jetzt schon drauf einstellen, dass sie alle aus ihren Löchern kommen?
Ja.
Also eigentlich am besten, bis das Thema durch ist, darfst du eigentlich keine Sportsendungen
machen. Ja, aber das machen wir ja nicht.
Ja.
Ich will es doch jetzt auch wissen.
Ja.
Und ich kann mich 30 Mal über Plättigau lustig machen, am Ende konsumiere ich es auch, weil ich es halt wissen will. Mann.
Ja. Vielleicht sollten wir den Kollegen Christopher Michel Official fragen, ob er uns einfach irgendwie am Ende des Tages immer so eine 30-sekündige Zusammenfassung schicken kann. Das reicht vielleicht. So ein Special Service mal fragen.
Ist das bitter, ey.
Ja.
Sollen Man City uns halt irgendeinen von den ihren Spielern geben? Sollen die uns Jeremy Doku einfach geben?
Ja, nehme ich.
Ja, so.
Brauchen die diesen Haaland noch?
Ja.
Aber das ist ja genau die nächste Frage. Du hattest es ja gerade auch schon so ein Stück weit angerissen, Basti. Brauchen wir denn jetzt einen neuen Spieler im Kader oder ist der Kader, den wir haben, du hast ja gerade eben schon aufgezählt, dass wir mit Ekitike, Usun und Matanovic ist da ja auch noch im Hintergrund, haben wir da Alternativen? Bräuchte es einen? Und wenn es einen bräuchte, wer wäre denn aus eurer Sicht ich traue mich fast nicht zu fragen, weil ich weiß, welchen Namen Basti gleich in den Ring werfen wird und er macht mich doppelt sauer. Wenn ihr da jemanden verpflichten wollen würdet, wer wäre denn der Spieler, der da auf eurer Liste ganz oben steht?
Geh doch direkt rein mit Basti, damit ihm auch ein bisschen Feuer reinkommt.
Noch mehr Feuer!
Ich weiß nicht, ob ich die Energie habe. Ja, genau. Jetzt können wir auch alles anzünden.
Ich habe das Messer schon in der Hand.
Am Ende war ein Gedanke, den ich hatte, der ist auch durch die WhatsApp-Gruppen, in denen darüber wild diskutiert wird, gegangen, einfach zu sagen, okay, der Marktwert sollte weit genug gesunken sein, um Kolo Muani einfach zurückzuholen, weil wenn ich mal alles ausblende und der günstig zu haben wäre, weil die den ja loswerden wollen,
ja,
wäre das sportlich gesehen, glaube ich, tatsächlich ein guter Ersatz.
Das ist aber auch schon alles.
Ich habe alle Abers in meiner Antworttüte auch drin, keine Angst, ich weiß schon, aber es ist auf jeden Fall ein Spieler, an den ich gedacht habe, weil am Ende, entschuldige dich halt, komm zurück und sei besser als Marmoush, keine Ahnung, ansonsten bin ich da, was das betrifft, ein bisschen blank. Ich glaube nicht, dass Johnny Burkhardt derjenige ist, der das auffangen könnte, bei dem bin ich eh ein bisschen skeptischer als alle anderen, die den Transfer hypen. Dann hast du Kalle Muendo, da hätte ich auch das Gefühl, der würde ein bisschen länger brauchen, das heißt, eigentlich müsstest du ja jemanden finden, der direkt reingeht.
Ja.
Und das sind wahrscheinlich bei mir dann eher Leute, die wir schon haben. Das ist dann Ekitike und Usun als Sturmduo. Ja. Und jemand, der halt direkt reinbrettert, ist wahrscheinlich zu teuer, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass du das Geld 1:1 ausgeben wirst, sondern wenn du 75 kriegst, gibst du vielleicht 25 aus und selbst 25 ist viel für die Eintracht. Also ich habe keine Ahnung. Also ich bin einfach auch noch zu frisch in dieser Emotionalität drin, als dass ich da rationale Gedanken hätte. Man merkt es ja an meiner Muani-Geschichte.
Ja, also ich glaube, Muani ist weil das ja auch irgendwie gerüchtemäßig da schon mal irgendwie rumgegeistert ist, ist das so die erste obvious Choice. Also ich persönlich hätte da ein Problem mit, weil ich mich einfach damals über diesen Wechsel fürchterlich aufgeregt habe. Ich glaube, ich bin da auch nicht der Einzige. Ich weiß auch nicht, ob eine Entschuldigung da irgendwie ausreicht, tatsächlich, um das irgendwie zu befrieden. Und sportlich, wie viel Spielzeit hatte der denn jetzt bei PSG? Das wird doch am Ende des Tages, ist es doch dann auch wieder so eine Ekitike-Nummer, dass der nicht spielfit ist und dass du dann wieder irgendwie langsam anfangen musst mit irgendwie 30 Minuten da, 20 Minuten hier. Und wie Patricia ja gesagt hat, wir starten ja direkt mit 3 englischen Wochen irgendwie rein. Also wenn, dann brauchst du ja einen, der komplett fit da irgendwie reingeht. Du kannst ja nicht drauf warten, dass der dann nach der nächsten Länderspielpause im März dann irgendwie in der Lage ist, über 90 Minuten zu gehen. Das bringt dir doch vorne und hinten auch nichts.
Nee, das natürlich. Blöde ist aber, ich befürchte, dass das in sehr vielen Szenarien halt der Fall sein wird, weil es sau schwer wird oder vor allem sau teuer, irgendjemanden zu finden, der komplett im Saft steht und dir sofort weiterhelfen kann. Und selbst das kannst du nicht garantieren. Also der kann meinetwegen bei seinem Verein im Saft stehen und da die Bude einschießen. Und dann kommt der hierher und muss sich in das System einfinden, diesen Mitspieler kennenlernen. Und das braucht dann auch, also im Idealfall klappt's sofort gut. Das haben wir auch schon gesehen. Es gibt halt einfach Spieler, die schlagen schneller ein, als man irgendwie dachte. Im Normalfall dauert es halt so oder so ein bisschen. Ich glaube, da kommen wir dann nicht drum rum. Also es ist halt einfach generell nicht ideal, wenn dir dein Top-Stürmer im Winter abhanden geht. So.
Ja.
Von daher glaube ich schon, dass wir so oder so, wenn wir einen Satz bekommen, dass man dem Zeit einräumen muss. Und das ist halt natürlich nicht praktisch, aber es hilft halt nichts. Dann müssen halt wirklich, also meine Hoffnung liegt dann wirklich auf Ekitike, weil der halt auch ein unglaublicher Baller ist. Der ist saugut. So, also ich sehe den auch, dass er den Sturm tragen kann. Ist jetzt nicht 1:1 der Spielertyp wie Marmoush, hat aber auch Tempo und Skill und das geht schon irgendwie. Und dann muss, keine Ahnung, dann ist wahrscheinlich der erste Ersatz wirklich, dass du Usun mit aufstellst und dass der halt sich da reinfinden muss.
Ja, also das Einzige, was du halt irgendwie versuchen kannst, so ein bisschen rauszukriegen, ist so dieses Thema mit der Spielfitness, indem du halt einen Spieler verpflichtest, der zumindest die letzten Wochen, Monate konstant irgendwie im Spielbetrieb drin war. Aber klar, diesen Faktor mit System anpassen, in der Mannschaft irgendwie sich zurechtfinden, mit den Mitspielern irgendwie Abläufe hinkriegen und so weiter, das wirst du immer haben. Ist, wenn du nicht eben auf Spieler zurückgreifen kannst, die du heute schon im Kader hast. Und selbst da hast du es unter Umständen, wenn die nicht so viel Spielpraxis gemeinsam in der letzten Zeit irgendwie hatten. Also ein bisschen Rückschritt wirst du immer gehen müssen, wenn du jemanden von außen reinholst. Von daher, ja, ist die wahrscheinlich sinnvollste Variante, auf die Spieler zurückzugreifen, die im Kader da sind, es dann zu akzeptieren, dass du das Ergebnis in der Rückrunde vielleicht nicht so gut ausfallen wird, wie du es dir jetzt nach der Vorrunde, die ja noch nicht mal ganz rum ist, also wir haben ja noch eigentlich zwei Spiele Vorrunde, aber wir bleiben mal bei dem Wording jetzt so, dass du das ein bisschen nach unten korrigieren musst, deine Ergebnisse, und dann das Geld nehmen, um im Sommer das neue Setting irgendwie zu machen. Das wäre wahrscheinlich das, was von allen Faktoren her irgendwie das ist, was am ehesten irgendwie Sinn macht.
Ja, bin gespannt, weil das Ding ist, eigentlich hatten wir ja nach der Kolo-Geschichte gesagt, das geht nicht nochmal, dass der dir abhaut und du dann keinen Ersatz holst, so. Also ich bin gespannt, wie das am Ende, was passiert, ob er überhaupt geht, das ist ja auch noch nicht besprochen. Also im Endeffekt, am Ende sagt Krösche, nein, das können wir halt einfach nicht nochmal machen und fertig, dann ist halt die Messe gelesen, das war's dann geht er halt nicht.
Ja. Klar. Ich glaube auch, dass die Eintracht in der Lage ist, das abzulehnen.
Das war ja zumindest, so wie ich das vorhin erwähnt hatte, das, was man damit bezwecken wollte, indem man Verträge gemacht hat, in denen keine Ausstiegsklauseln sind, dass man, wenn das sportliche Ergebnis höher zu bewerten ist als alle Transferaktivitäten, dazu in der Lage ist, das tun zu können. So, musst halt immer auch berücksichtigen, wie verhält sich dann der Spieler in dem Fall, weil es bringt ja auch nichts, wenn du halt irgendwie Nein sagst, das Thema ist durch und der Spieler macht dann hier einen auf Trotz und macht irgendwie nur noch Dienst nach Vorschrift. Dann hast du halt auch nichts.
Das bringt dir nichts, aber das bringt ihm im Endeffekt auch nicht viel, weil sagen wir mal, er macht das und dann sagt Dino Topmöller, okay, dann fliegst du aus dem Kader und dann bringt es uns natürlich nichts, das bringt der Mannschaft überhaupt nichts und man hat kein Geld eingenommen, das ist bitter. Aber gleichzeitig, was hat der Spieler davon? Der sitzt dann auf der Bank, der im schlimmsten Fall gerät er irgendwie außer Form, kriegt keine Spielpraxis, will dann ein anderer Verein ihn immer noch haben, eventuell, aber in was für einer Form kommt er bei seinem neuen? Also das gibt halt dann, also im Worst Case ist das auch ein Karriereknick einfach, den du dir mit so einem Verhalten dann einheimst. Und das muss man, ist natürlich auch wohl überlegt. Klar, solange das Transferfenster offen ist, kannst du immer drohen mit Streiks oder anfangen. Aber wenn das dann irgendwann geschlossen ist, weiß ich nicht, dann kann ich mir vorstellen, dass sich ein Spieler ganz schnell wieder entschuldigt und wieder zur Arbeit geht, weil ihm bringt das halt auch nichts im Endeffekt.
Ja, das auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, wir hatten ja auch schon Beispiele mit Philipp Kostic, der mal kurz gestreikt hat und dann hat er eine überragende Hinrunde gespielt. Also ich glaube, dass man das klären kann. Ich hoffe auch, vielleicht ist es naiv, dass Marmoush sich dann nicht ganz so asozial verhält wie Muani, wo dann das Gefühl hat, dass okay, es ist besser, dass er weg ist. Aber ich weiß es auch nicht. Im Endeffekt hat Patricia schon richtig gesagt. Wir haben jetzt viele Szenarien durchgesprochen. Wir wissen noch gar nichts. Wir wissen nichts über den Plan, den die Eintracht hat. Wir wissen nicht, ob die Eintracht vorbereitet ist darauf. Wir wissen nicht, was die Eintracht aus der Moani-Geschichte gelernt hat. Wir wissen nicht, was die Planung für den Sommer waren, die jetzt vielleicht vorgezogen werden, was die ursprünglichen Planungen waren. Wir wissen ja eigentlich gar nichts. Und das wird die Eintracht jetzt auf sehr kurzer Distanz und mit sehr heißer Nadel irgendwie stricken müssen. Und das ist mit Sicherheit auch keine einfache Aufgabe. Und ich glaube, das muss man sich selber auch immer wieder klar machen. Die werden jetzt auch erstmal da sitzen und das diskutieren.
Ja.
Und auch nicht wissen. So, wir tun immer so, als wären das Roboter, die alles wissen. So, ja, dann wird die Eintracht das machen. Ja, die Eintracht, das sind auch irgendwelche Leute, die Handys haben, sich gegenseitig anrufen. Haben wir dann im Nachhinein erfahren, wie das mit Muani gelaufen ist. Dann ruft der den an und dann muss der nochmal den anrufen und dann ruft Peter Fischer da nochmal an, weil er mit dem Typ irgendwo in Paris feiern war und dann sagt er, ey, komm und bla, also so. Da sind ja jetzt Prozesse, die auch sehr trivial sind, die da stattfinden. Telefonate, WhatsApps, SMS. Leute müssen irgendwann schlafen gehen, Leute antworten nicht, Leute fangen an rumzulügen. Leute probieren dies zu machen, das zu machen. Also es wird jetzt sehr komplex, glaube ich, tatsächlich.
Ja, klar.
Weil das halt auch, nochmal, ich glaube, dass das eine Freak-Situation ist. Und diese Freak-Situation ist, dass Manchester City so abgekackt ist.
Ja.
Und das Fenster öffnet sich gerade. Und das ist kein Fenster, weil man muss sich hier rausstrecken will, sondern weil das ein Fenster ist, was sich wahrscheinlich so für ihn nicht wie selbstverständlich öffnet. Ganz im Ernst, der Typ hat vor nicht allzu langer Zeit noch in Wolfsburg auf der Bank gesessen. Wenn irgendeiner zu dem kommt und sagt, ey, du kannst unter Pep Guardiola bei Man City spielen.
Neben Haaland in der Offensive.
Genau, und ich weiß nicht, ob der dann sagt, nö, die Eintracht ist aber auch geil. So, also.
Ja, leider so. Aus Spielersicht ist das auch voll verständlich. Ich würde es ihm auch wirklich nicht vorhalten, außer der verhält sich jetzt wieder, also wirklich wie der letzte Mensch. So, dann ist es natürlich, hast du dann ein schlechtes Gefühl, aber natürlich will der das machen. Das ist ja, es liegt ja auf der Hand. Aus so vielen Gründen.
Das wäre ja alles halb so schlimm, wenn das jetzt irgendwie, und dann sind wir wieder bei dem Punkt von vorhin, die Winterpause ist eigentlich viel zu kurz. Wenn das jetzt irgendwie in der Situation passieren würde, wo du jetzt nicht irgendwie auch dein Spielbetrieb irgendwie haben musst, aber du musst dich ja jetzt dann auch schon mit voller Konzentration auf den Bundesliga-Gegner am Samstag vorbereiten. Ja, also neben all den Telefonaten und WhatsAppen und Schreiben und Machen und Tun, musst du ja trotzdem auch irgendwie gucken, dass du jetzt diese Vorbereitungen auf die kommenden Wochen und das in naher Zukunft stattfindende Spiel irgendwie hast. Das ist halt dann auch nochmal so ein Faktor, der es schwierig macht. Also, wir halten fest, wir wissen eigentlich noch nichts. Es hat trotzdem gereicht, dass wir uns hier jetzt seit 38 Minuten über den Kram aufregen. Bedeutet, umso mehr wir wissen, umso mehr werden wir uns in den nächsten Wochen irgendwie aufregen, bis da jetzt irgendwie einer mal ein Machtwort spricht. Herzlichen Dank.
Ja. Ja, es bleibt uns zu hoffen, außer dass es irgendwie schnell geht.
Ja. Ja, schnelle Klarheit, über was wir da reden. Und dann, ja.
Mann, ich dachte, das Spannendste in diesem Wintertransferfenster wird, ob Jens-Petter Hauge zurück zu Bodø Glimt geht oder nicht. Oder ob den jemand anders holt oder was da jetzt. Das dachte ich, wird der Spannendste, die spannendste Storyline. Und jetzt haben wir sowas, das nervt mich richtig. Ich habe gar keine Lust.
Ja.
Ich finde es richtig schlimm.
Ganz im Ernst, es gibt genug Fragezeichen. So, es war jetzt einigermaßen ein ruhiger Winter. Es hat an sich als Eintracht-Fan auch ehrlich gesagt mal verdient. Aber trotzdem hast du ja durch diese Delle, die es gegen Ende gab, so ein kleines Fragezeichen. Und das St. Pauli-Spiel ist ja auch wichtig deswegen. Das ist, reicht ja eigentlich. Ja. Zu wissen, okay, können die wieder komplett in den Flow reinkommen? Oder fangen jetzt irgendwie leichte Zweifel ein? Oder gehen die Körner aus? Rückrunden sind sowieso in Frankfurt immer heikel. Das reicht doch, Alter.
Ja.
Das reicht es doch alleine,
eh
dass jetzt
schon
eine Rückrunde
ein
stattfindet.
Spiel. Ja.
So, es reicht doch. Nee, jetzt kommt das noch dazu. So.
das die ganze Zeit im Hinterkopf ist wirklich so Folter, weil du das immer noch mitschleppst mit allen anderen Dingen, die du eh auch schon im Kopf hast.
Ja, man hat nie Ruhe, hat man das Gefühl. Nein. Das ist, ganz ehrlich, wie die Eintracht die Liga hergespielt hat, wie geil die gespielt haben. Die sind immer noch Dritter. Dann hast du so eine kleine Delle und denkst, ja, ist normal, alles klar. Dann hast du dieses völlige Freakspiel gegen Mainz, was so nie wieder stattfindet, was schon wirklich Pech war. Mhm. Und denkst, ja gut, mein Gott, schütteln wir ab, ab geht's, in St. Pauli gewinnt zu Hause gegen Freiburg, hast du auch nicht eine Chance. Alles gut, aber trotzdem hast du so ein bisschen so ein Fragezeichen. Und jetzt kommt wieder so eine elementare Scheiße, dass dir wirklich eine ekelhafte Unruhe bringen kann. So, weil du kannst das so locker abmoderieren als Verein, wie du willst. Es ist Unruhe einfach.
Ja, klar.
So, ist doch klar. So, dein bester Spieler geht vielleicht direkt weg, ungeplant. Was, also, das ist ja ein Drama. So, muss mal gucken, das wird alles sich auflösen, aber jetzt in dem Moment ist es einfach ein Drama. Hm. Weil, nochmal, das St. Pauli-Spiel ist unglaublich wichtig, um wieder in diese Zuversicht reinzusliden. Auch in die Selbstverständlichkeit, die Eintracht sich erspielt hatte. Zu sagen, nee, wir fahren nach Heidenheim, natürlich gewinnen wir da. Hm. So, das müssen sie sich jetzt auf St. Pauli wiederholen.
Ja, was ja an sich auch schon, du hast es ja jetzt auch schon mehrfach gesagt, ein wichtiges, aber auch schwieriges Spiel wird. Nicht, dass St. Pauli jetzt der absolute Übergegner ist, um da mal vielleicht so ein bisschen weg von den Transfers und hin zu dem eigentlichen Spiel zu kommen. Die sich aber ja jetzt auch so sehr mühsam, aber immerhin so in so einen leichten, ja, tabellarischen Aufwärtstrend jetzt auch irgendwie bewegt haben, die sich jetzt ja im Winter auch schon durchaus verstärkt haben. Noah Weißhaupt von Freiburg ist dahin gegangen auf Leihbasis. Die haben mit Union die wenigsten Tore in der Liga bislang kassiert. Die haben auch nur verdammt wenig Tore geschossen, aber wir haben ja in den letzten Spielen auch gesehen, wie schwer wir uns dann manchmal auch tun, wenn wir nicht die nötigen Räume irgendwie bekommen. Also unter dem Aspekt ist es jetzt auch nicht der Gegner, der da irgendwie so optimal ist. Ich glaube, kadertechnisch ist bei Tuta, der ist jetzt seit heute wieder im Mannschaftstraining dabei, der war ja verletzungsbedingt so ein bisschen raus. Da ist die Frage, wie viel Rückstand ist da noch irgendwie da? Plus dann jetzt eben dieses ganze Durcheinander rund um Marmoush. Also das wird alles andere als ein einfaches Spiel. Und dass es da in St. Pauli am Samstag um 15.30 Uhr auf jeden Fall stimmungsvoll auf den Rängen sein wird, das ist ja, glaube ich, auch mehr als klar. Die St. Pauli-Fans werden da auch dieses Stadion ganz ordentlich zum Kochen bringen. Also das wird schon eine ordentliche Herausforderung werden für die Eintracht.
Ja. Und eigentlich braucht man dafür vollen Fokus, weil es wird ein schwieriges Spiel. St. Pauli ist diese Saison gar nicht so schlecht. Die sind vielleicht tabellarisch da unten drin, aber die haben auch gegen alle Top-Mannschaften mitgehalten. So, also
ja.
Die sind nie komplett eingebrochen. Die wissen zu schätzen, dass sie wieder in der Bundesliga sind. Und für die sind das ja genau diese Spiele, warum die in die Bundesliga wollen. Ich meine, die Armen mussten gegen Heidenheim, glaube ich, starten. Da kommen sie in die Bundesliga zurück und denkst, ja, herzlichen Glückwunsch. Das sind ja für die Spiele Dortmund, Frankfurt, Stuttgart, bla bla, warum du als St. Pauli-Fan und auch als Mannschaft in die Bundesliga willst. Das heißt, die werden top motiviert sein.
Ja.
Das erste Spiel nach der Pause jetzt, da wird's knallen. Also es wird einfach ein sehr, sehr schwieriges, aufgeheiztes Spiel, wo du wirklich die Ruhe bewahren musst und wo du deine eigenen Stärken wieder dir bewusst machen musst und halt das auch in so einem Flow präsentieren musst und nicht hadernd und individuellen Fehlern und all diese Kleinigkeiten, die sich da eingeschlichen haben. Sondern du musst das mit der vollsten Überzeugung einfach gewinnen. Und das wird schwer.
Ja. Und die Chancen, die du hast, musst du dann halt auch nutzen, weil wir haben es ja, ja schon gesagt, es wird nicht so einfach. Die stehen halt auch sautief im Endeffekt. Ja. Und sich da die Räume zu, da tut sich die Eintracht ja eh schon schwer. Zumindest zuletzt war das ja jetzt auch nicht mehr so ein Selbstläufer, dass man sagt, ach ja, gut, easy, irgendwie geht da trotzdem, gehen da 2, 3 Tore rein. Nee, das ist aktuell nicht mehr so. Und ich weiß auch nicht, ob man da jetzt auch, also, ne, man kann ja nicht anknüpfen an was nicht war zuletzt. Dementsprechend kann ich mir echt vorstellen, dass man sich da durchbeißen muss und dann wirklich jede Chance nutzen muss, die man bekommt, weil es wird nicht so einfach.
Ja.
Ich weiß auch noch gar nicht, was da die beste Herangehensweise ist. Du, klar, kontern, wenn du kontern kannst. Im Gegenzug dazu muss man dann natürlich auch bedenken, wie oft hat St. Pauli dann wirklich den Ball, dass man einen Konter initiieren kann.
Ja.
Bei Standardsituationen vielleicht, wenn, also auf Eintracht-Seite, aber das kann ich auch mal, ne, alles in Ordnung. Aber auch auf Pauli-Seite, sagen wir mal, die haben einen Standard, eine Ecke, was auch immer, dass man dann die Situation hat, wo man vielleicht mal auskontern kann. Aber ansonsten wirst du da echt, glaube ich, nicht so viele Möglichkeiten bekommen. Und deswegen weiß ich noch gar nicht, wie das Spiel so aussehen soll. Ich glaube, es wird richtig, richtig schwer. Ich hoffe, dass es nicht so schwer wird, aber ich habe schon so ein genaues Spiel im Kopf, wie anstrengend das wird. Und das ist eigentlich echt so ein Worst Case, damit wieder reinzustarten, plus diese ganzen Gerüchte jetzt, ne? Also so, eigentlich bräuchte man jetzt so einen klaren Sieg oder so, zumindest, es muss nicht ein hohes Ergebnis sein, aber einfach so ein, dass du demonstriert hast, wir haben die Qualität, wir sind da, wir sind fokussiert. Und dass du dann erstmal kurz durchatmen kannst, zumindest was so das Sportliche angeht, während alles andere drumherum jetzt aktuell brennt, und dann löst sich das hoffentlich auch auf. Aber ich glaube nicht, dass das so ein Brustlöserspiel wird, ehrlich gesagt.
Ich hoffe es weiterhin. Weil am Ende die Eintracht trotzdem von der Qualität her in der Lage sein müsste, dort zu gewinnen.
Ja, das
auf jeden Fall. Und dann hast du einfach auch erstmal, ja, was heißt Ruhe hast du nicht? Du spielst Dienstag direkt schon wieder gegen einen Verein, der auch eine sehr gute Hinrunde gespielt hat. Und schließt ja da eigentlich erst die Hinrunde ab, um dann am Wochenende gegen Dortmund zu spielen. Also
nicht am Wochenende, am Freitag. Also du spielst Samstag, Dienstag, Freitag, was sowieso schon irgendwie
für mich ist vom Freitag
Schedule her maximal eng ist.
Ich kann jetzt schon nicht mehr. Es hat noch nicht mal angefangen. Kann ich.
Ja, es sind einfach zwei, in einer Woche sind drei Spiele. St. Pauli,
ich
Freitag,
kann
Dortmund.
Mental schon nicht mehr.
Ja, es ist wirklich genau das. Ja. Es wäre so schon anstrengend und es ist auch echt wegweisend so. Jetzt hast du so einen Kack da, Alter.
Also St. Pauli, weil du es gerade gesagt hast, nach Standardsituationen für St. Pauli, Kontersituationen, durchschnittliche Anzahl von Ecken, die St. Pauli pro Spiel hatte, 3,5. Also du hast ungefähr 3 Kontersituationen.
Ja, musst du, mach was draus, ne?
Ja, genau. Also da musst du maximal effizient sein, und ich glaube, es braucht am Ende des Tages genau das, was Patricia gesagt hat. Es braucht nicht irgendwie einen Sieg, sondern es braucht so einen, ich nenne es jetzt mal Wohlfühlsieg, wo du sagst, nicht irgendwie, das Ding ist irgendwie blöd hinten reingefallen oder da war wieder der Maulwurf im Spiel, sondern solide, die Eintracht hat 2 Buden gemacht, das Spiel war komplett ungefährdet, alle sind fokussiert, alles klar, nichts zu sehen, weitergehen.
Das wäre zumindest wünschenswert. Ich nehme natürlich auch den Maulwurf, wenn es anders nicht geht. Aber
ja, für die Punkte auf jeden Fall. Aber um zumindest gerade jetzt in dieser Situation und nach dem Spiel vor Weihnachten jetzt so das Umfeld und dieses Ganze drumherum wieder so ein bisschen zu befrieden, bräuchtest du eigentlich genau das. So ein ungefährdetes 2-0. Du hast das Ding 89 Minuten komplett unter Kontrolle. Es passiert nichts. Keine Wackler. Sowas brauchst du eigentlich. Alles andere führt genau dazu, was Basti vorhin gesagt hat, dass die ganzen Verrückten wieder aus ihren Löchern kommen und wieder anfangen, irgendwelche Fantasie-Szenarien an die Wände zu schreiben.
Ja. Ja, es bleibt spannend. Leider.
Leider. Aufstellung, Basti.
Ich bin froh, wenn Trapp wieder da ist.
Ja, er müsste ja eigentlich wieder da sein. Der war ja im Mainz-Spiel nur nicht dabei, weil er irgendwie erkältungstechnisch hat, und zumindest hat er ja wieder Hebefiguren geübt.
Also, ich habe ihn jetzt auch beim Eishockey getroffen, da wirkt er sehr fit. Also ich bin immer froh, wenn er da ist.
Gut.
Ansonsten stellt sich die Systemfrage erstmal, oder? Also was sagt ihr? Bevor wir eine Aufstellung machen, müssen wir ja überlegen. Viererkette.
Ja. Ich bin bei Viererkette.
Ja, es hängt bei mir so ein bisschen auch davon ab, was, also, ist Tuta jetzt soweit oder ist er nicht soweit?
Ja.
Weil, wenn er nicht soweit ist, dann.
Dann Dreierkette?
Ja, weiß ich nicht. Es war ja gegen Mainz so, oder? Also, ich habe das Spiel nicht sehen können, glücklicherweise, weil ich auf dem Weg nach Schweden war, aber.
Ja, war die bessere Entscheidung.
Es war eigentlich Dreierkette, glaube ich, wenn ich mir die Aufstellung so anschaue und wenn ich die Highlights richtig richtig gedeutet habe.
Ja. Ja.
Ja, also weil ich finde schon, also ich will auf jeden Fall Brown aufstellen. Es kommt halt nur drauf an, wo stellen wir ihn auf. Ist es dann auch so ein Fünferketten-Ding oder stellen wir ihn direkt weiter vorne auf? Ich weiß es halt nicht, weil mit Tuta ist es safe eine Viererkette für mich. Mhm. Und ohne weiß ich es halt nicht so genau. Vielleicht auch dann halt mit, ja, wobei.
Ja, wer ist der zweite Innenverteidiger neben Koch, den du dann da spielen lässt?
Ja, das ist die Frage gerade.
Dann musste Collins oder Christensen da irgendwie reinziehen.
Ja,
Oder Teat mehr in die Mitte und dann Brown
ja,
links als Verteidiger spielen lassen. Oder ja.
Also, ich glaube tatsächlich, dass es eine Fünferkette werden wird. Ich glaube, dass wenn Tuta noch nicht da ist, dass du mit Koch in der Mitte, Christensen und Theat in der Innenverteidigung und Brown und Collins auf den Außen spielen wirst.
Ja, das glaube ich auch. Also diese Mainz-Geschichte.
Ja.
Aber ich weiß halt nicht, weil Tuta hieß ja, der hat Aufbautraining gemacht oder irgendwie auf jeden Fall so ein abgeändertes Training, weil der ja jetzt erst zurückkam.
Ja.
Deswegen weiß ich halt nicht, wie viel Zeit braucht der. Geht es Samstag oder geht das jetzt nicht?
Ja, ist halt auch immer die Frage, wie viel Risiko willst du da gehen, weil du ja schon einen vollen Kalender dann auch hast, ne?
Ja.
Also dann eigentlich ist die Tendenz gerade bei mir zumindest dann eher ohne Tuta-Plan und dann wäre es die,
glaube ich auch,
die Fünferkette. Ich glaube, das ist die offensichtlichere Variante. Okay, das heißt, wir haben Collins als linker Schienenspieler, wir haben Brown als linken Schienenspieler und in der Mitte Koch, davon links Theat und rechts Christensen. Theat und Christensen brauchst du halt auf jeden Fall allein schon
für diese Spiele da.
Ja.
Für solche Spiele auf jeden Fall.
Die sind für diese Spiele da. Wenn St. Pauli dich auf das Niveau runterziehen will, dann hast du die zwei da stehen und sagen, ja komm, gerne. Ja. Wie gerne kommen wir auf das Niveau runter.
Die sind bei der Kneipenschlägerei ganz vorne mit dabei, so, alle kommt, beide.
Wenn ihr wie Bock habt, hieraus ein Fightgame zu machen, dann sind Theat und Christensen auch da. Und dann hast du noch andere, die das individuell dann regeln können. Also von daher, die beiden sehe ich da auch.
Ja, bin ich sehr froh, dass wir die auf unserer Seite haben. Okay.
Gut.
Dann haben wir das Thema schon mal. Dann, wie sieht's davor aus?
Ja, was machen wir? Machen wir ein Zweier-Mittelfeld dann praktisch nur.
Würde ich denken, ja. Oder?
Für mich ist eigentlich in dem Zweier-Mittelfeld Mario Götze gesetzt, weil den habe ich in den letzten Spielen ein bisschen vermisst, was die Stabilität betrifft. Also ich würde mit Götze und Larsson spielen wahrscheinlich.
Ich wusste aber, dass du es sagst auch. Ich habe nur drauf gewartet. So, Basti wirft jetzt Götze in den Ring, auf jeden Fall.
Das hat Basti ja schon irgendwie seit Wochen angedeutet, dass er das tun wird. Das war most obvious choice.
Ja, sehe ich. Also mit Larsson gehe ich auf jeden Fall mit. Bei der zweiten Person bin ich auch unentschlossen, ehrlich gesagt.
Ich glaube, ich kann, also du wirst wenig Offensivaktionen meiner Meinung nach von St. Pauli haben, die du jetzt irgendwie an der Stelle noch zusätzlich verteidigen musst. Du brauchst aber, glaube ich, jemanden, der diesen Überblick hat und diesen vorletzten Pass spielen kann. Da wäre tatsächlich auch für mich Götze derjenige welche. Ich glaube, das kannst du in dem Spiel ganz gut machen. Und brauchst du vielleicht auch, um da irgendwie den Ball hinter die Kette mal zu bekommen.
Yes, do it.
So, und dann
bin ich offen für.
Sehr schön. Dann hätten wir noch drei in der Offensive.
Die sind bei mir Usun, Mamouche und Etikete.
Ja, ich glaube, das hat sich auch mehr oder weniger von selbst gesetzt. Man könnte jetzt natürlich noch überlegen, ob man anstatt Usun da irgendwie Chaibi reinwirft, aber ich glaube, Usun hat so ein bisschen die Nase gerade vorne, ne?
Es wäre verdient, wenn es so wäre, sage ich mal so.
Ja,
ja, ich finde auch mit dem, vor dem Hintergrund, dass Mamouche ja vielleicht wechselt, vielleicht auch ganz gut, wenn man den ja jetzt ein bisschen, dann kann er ja
schon mal anfangen.
So, ne?
Ja. Guter Punkt.
Schon mal reinkommen.
Ja, guter
Punkt. Wer weiß, vielleicht müssen wir auch eine Aufstellung ohne Mamouche machen, wir haben ja erst Mittwoch.
Junge.
Also du nimmst aber hier die Variante mit von wegen schnelle Entscheidung, nimmst du hier aber richtig Fahrt auf.
Naja, wenn ich mir nicht mehr eine Entscheidung will.
Dann halt Ekitike, Usun und Chaibi oder Knauf oder so. Dann.
Ja, den darf man auch nicht vergessen tatsächlich. Und ich merke das bei mir selber auch immer, aber eigentlich ist der, glaube ich, auch wichtiger, als man denkt.
Ja.
Knauf?
Ja.
Ja, passiert mir auch, aber ich habe heute irgendwie, als ich schon mal so im Kopf ein bisschen die Aufstellung durchgegangen bin ich auch so ein bisschen an Knauf hängen geblieben, weil ich mir dachte, boah, eigentlich, der macht es echt nicht schlecht. Also der ist ganz gut in Form. Der hat das Tempo zumindest. Der ist jetzt vielleicht nicht der Techniker, der allerbeste, den wir jetzt im Kader haben. Aber im Endeffekt hat er ja auch seine Stärken. Und in vielen Spielen, ich weiß halt nicht, ob es gegen St. Pauli, ob der Träume bekommt,
ich
ob er
gesagt,
so rennen
das
kann,
ist.
Wie er rennen kann auch. Das, ja. Genau, das ist nämlich auch mein. Deswegen habe ich dann gesagt, boah, weiß ich nicht, vielleicht echt nochmal so eine frische Kick von der Bank irgendwann. 70. Minute oder so. Hm. Kann man ihn immer bringen auch. Aber ich weiß nicht, ob es vom Beginn an jetzt, ob er seine Stärken ausspielen kann gegen so eine Mannschaft.
Vermutlich nicht. Ich würde auch eher sagen, dass das so ein Einwechselkandidat ist, je nachdem, wie das Spiel irgendwie läuft. Wenn du siehst, dass sich doch vielleicht so ein bisschen mehr Raum anbietet, dass du ihn dann ganz gut da irgendwie bringen kannst. Aber ansonsten würde ich davon ausgehen, das wird zu eng und zu wuselig. Dann eher nicht.
Ja. Und dann, wenn es dann irgendwie passiert, dann muss es wahrscheinlich auch schnell gehen. Und da habe ich auch immer so ein bisschen, also ich habe das Gefühl, er hat immer so ein bisschen Probleme, wenn es überraschend kommt oder wenn es zu schnell geht. Hm. Gleichzeitig aber auch, wenn er zu lange nachdenken kann. Also es muss einfach so im Flow gehen und dann ist er richtig gut. Aber ja. Sobald der Kopf irgendwie, ich bin überrascht oder hey, ich habe jetzt genug Zeit zu denken, ich glaube, da hat er immer noch mal so ein bisschen Probleme. Und ich glaube, das wird aber bei St. Pauli der Fall sein, dass du wahrscheinlich, wenn du in so eine Situation kommst, musst du sie auch eiskalt nutzen, dann kannst du dir nichts erlauben.
Ja, davon würde ich auch ausgehen. Was ist denn euer Ergebnistipp für den Samstag, Basti?
Trocken, Qualität auf den Tisch legen, 0-2.
Mhm. Patricia?
Ich sag auch die Eintracht gewinnt, aber 1-0 so, also so richtig eklig, aber man schafft es irgendwie, dieses eine Tor zu machen und das reicht dann auch.
Ich hatte ja vorhin schon gesagt, was ich gerne hätte, ist so ein 2-0 Wohlfühlergebnis für die Eintracht, dabei bleibe ich eigentlich auch.
Ist es jetzt wieder, was wir gerne hätten, oder? Also ich mache jetzt die Diskussion nicht wieder auf, aber.
Ich glaube schon, dass das auch drin ist. Also wenn sie alle wirklich fokussiert sind, dann ist das drin. klar, wenn du dich zu sehr auf das Niveau runterziehen lässt, ich weiß gar nicht, wissen wir schon, wer als Schiedsrichter angesetzt ist?
Ich weiß es noch nicht.
Ist ja auch immer noch mal so ein Faktor, hast du da irgendwie so eine Pappnase, die irgendwie gelb nicht von rot unterscheiden kann?
Aber ich habe noch nichts gelesen. Aber nee, also ich glaube persönlich auch, das ist jetzt nicht utopisch, da ein 2-0 aufzurufen.
Nee, also der Kader gibt es auf jeden Fall her. Man hatte ja jetzt zumindest ein bisschen Zeit zu regenerieren, wenn man schafft, das Umfeld oder die Situation da so ein bisschen auszublenden, kann man da auf jeden Fall mit einem 2-0-Ergebnis nach Hause fahren.
Ja.
Ja. Und dann schon wieder nach vorne gucken auf die nächsten Spiele, die da kommen. Wir hatten es ja gerade eben schon kurz aufgelistet. Dienstag Freiburg, dann ist auch offiziell die Hinrunde rum und dann geht's weiter mit dem ersten Spiel der Rückrunde dann am Freitag zu Hause gegen Dortmund. Dann kommt unter der Woche Budapest im hier in der UEFA Euroleague dann zu Hause, dann geht's auswärts nach Hoffenheim, dann fährt man nach Rom und dann kommt der VfL Wolfsburg und dann sind erstmal die englischen Wochen zumindest kurz rum. Also auf jeden Fall ein sehr voller Kalender für die Eintracht in den nächsten Wochen. Leider. Gut, ich glaube, das soll es dann soweit erstmal gewesen sein als Einstiegsfolge in dieses Jahr. Gab ja genug aufregendes Thema. Wenn der Plan so läuft, wie wir ihn uns jetzt gesetzt haben, dann könnt ihr uns am Montag wahrscheinlich schon wieder hören. Das heißt, wir werden eine kurze Folge zwischen St. Pauli und Freiburg aufnehmen. Vielleicht gibt es dann auch schon mehr in der Thematik Mamouche. Und ja, ansonsten müssen wir es leider auf uns zukommen lassen und hoffen, dass alle Verantwortlichen und alle, die da irgendwie mitzureden haben, das Thema irgendwie halbwegs schnell beenden, diese ganzen Spekulationen. Ja. In diesem Sinne wünschen wir euch eine angenehme Restwoche, ein erfolgreiches Spiel am Samstag, falls ihr nach St. Pauli fahrt, sorgt dafür, dass die Eintracht mit Punkten nach Hause kommt und dann melden wir uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut!
Ciao.
bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.